Hallo und herzlich willkommen beim Asono-Podcast Chatbots und KI – Nutzen, Anwendungen, Erfahrungen. Heute sprechen wir über Voicebots, also KI-gestützte Dialogsysteme am Telefon. Viele Unternehmen kennen Chatbots bereits von Websites, Serviceportalen oder Messenger-Kanälen. Dort gibt es oft Buttons, Auswahlmöglichkeiten, Texte zum Nachlesen und die Möglichkeit, kurz zu überlegen, bevor man antwortet. Am Telefon ist die Situation eine andere. Menschen hören eine Stimme, reagieren spontan, sprechen manchmal dazwischen, machen Pausen oder rufen aus einer Umgebung mit Hintergrundgeräuschen an. Genau deshalb ist ein Voicebot nicht einfach ein Chatbot mit Sprachausgabe. Der Telefonkanal hat seine eigenen Regeln. Er kann sehr direkt und wirkungsvoll sein, aber er verzeiht auch weniger Fehler. Wenn ein Voicebot zu früh reagiert, eine Pause falsch interpretiert oder den Kontext nicht versteht, wird aus einer möglichen Entlastung schnell Frust. In dieser Folge geht es deshalb nicht nur um die Technik hinter Voicebots, sondern auch um Gesprächsdesign, Nutzerverhalten und Customer Experience. Wir sprechen darüber, warum Menschen am Telefon manchmal etwas sehr ausführlich erzählen oder im Gegenteil nur einzelne Stichworte sagen. Wir schauen auf Begriffe wie Turn Detection, Barge In und Voice ID und darauf, warum Daten, Systemanbindung, Kanalwechsel, zum Beispiel per SMS oder als E-Mail, so wichtig werden können. Wir stellen die Fragen, die für Unternehmen besonders relevant sind. Welche Prozesse eignen sich überhaupt für Voicebots? Warum sollte man vorhandene Chatbot-Dialoge nicht einfach ans Telefon übertragen? Welche Rolle spielen Vertrauen, Authentifizierung und Datenschutz? Und was sollten Organisationen geklärt haben, bevor sie einen Voicebot als Teil ihrer Kundenkommunikation einsetzen?
Entscheide ich selber, ob ich mit einer KI interagieren will oder wird mir das vorgegeben? Genau, das ist schon mal der erste riesengroße Unterschied. Also zu sagen, wir haben einen kompletten Chatbot, wir haben die Logik fertig, wir brauchen einfach nur den Kanal zu ändern, kann aus genau den Gründen, die wir eben schon besprochen haben, nicht einfach funktionieren. Das ist fast nahezu zum Scheitern verurteilt. Haben wir auch schon kuriose Fälle gehabt, wo dann der Voicebot versucht, irgendwie eine sinnvolle Antwort aus der UserInnen-Eingabe und der Ansage vom Bahnhof zu formen. Ich würde sagen, das Einzige, was wirklich zählt, ist, dass der wirklich Probleme löst. Dass er wirklich Antworten hat. Und auch wenn er das nicht hat, ganz transparent ist, alles klar, weiß ich nicht weiter, aber ich habe eine Lösung.
Mein Gast heute ist Laura Grimm. Laura ist Produktmanagerin im R&D-Team AI Innovations bei Zipgate. Dort beschäftigt sie sich mit KI-Anwendungen rund um Kommunikation, unter anderem mit LLM-gestützter Datenanalyse, Echtzeit-Call-Analysen, Agentinnenunterstützung, Workflow-Automatisierung und Omnichannel-Integration. Laura bringt dafür eine sehr passende Kombination mit. Sie hat kognitive Linguistik studiert, also die Zusammenhänge von Sprache, Denken und Gesellschaft. Außerdem arbeitet sie seit über 7 Jahren an KI-Themen, zunächst mit dem Schwerpunkt Conversational AI. Sie hat Chatbots und Voicebots aufgebaut, war als Conversational UX-Designerin tätig und bringt Erfahrung aus Conversational Design, User Research und Produktmanagement mit. Genau deshalb ist sie heute eine sehr gute Gesprächspartnerin für die Frage, warum Voicebots mehr sind als nur Chatbots am Telefon und warum Sprache, Nutzerkontext, Daten und Customer Experience hier so eng zusammengehören. Laura, bevor wir tiefer in das Thema einsteigen, stell dir vielleicht selber nochmal kurz vor. Was machst du heute? Und wie bist du zum Thema Conversational AI und Voicebots gekommen?
Ja, hallo Thomas. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Wie bin ich zu dem Thema gekommen? Das war tatsächlich durch einen absoluten Zufall. Nämlich während ich noch, wie du schon erwähnt hast, kognitive Linguistik studiert habe, wurde ich angeschrieben, damals noch über Xing, für eine Stelle als Computerlinguistin. Jetzt bin ich keine Computerlinguistin und da ging es um Datenannotation. Und ja, das hat an sich nicht gepasst, weil ich nicht die Qualifikation damals einer Computerlinguistin mitgebracht habe, aber 4 Sprachen spreche, Linguistik studiert habe und dann tatsächlich als Studentin, noch als Werkstudentin angefangen habe, Daten zu annotieren. Ganz klassisch, wie man das früher gemacht hat, Intent-Annotation, noch für einzelne Utterances, um eine Sprachgrammatik zu entwickeln. Und genau, da war mein Einstieg in die Welt, die mir bis dahin völlig unbekannt war, von der ich gar nicht wusste, dass man das mit Linguistik machen kann. Und da wurde mir aber ganz schnell klar, genau da will ich sein, genau da will ich bleiben, da will ich arbeiten.
In der Zeit seit deinem Studium bis heute hat sich ja der Bereich auch sehr, sehr weit verändert.
Ja, absolut. Also ich glaube, die wichtigste und für alle Menschen, die sich mit dem Thema schon mal im Näheren und Weiteren beschäftigt haben, größte Entwicklung ist natürlich durch die Verfügbarkeit von LLMs gegeben. Also als ich angefangen habe, die ersten Dialoge, wir nannten das damals schon AI, so diese klassische Intent-Erkennung, wo der AI-Part aber tatsächlich das Mapping war zwischen der Utterance und einem vordefinierten sogenannten Intent. Alles andere war Handarbeit. Wir haben Entscheidungsbäume geschrieben, wir haben Variablen vergeben. Gut, davon macht man zum Teil immer noch Dinge. Aber vor allem mussten wir jede einzelne Antwort vorformulieren. Mhm. Da war nichts mit smarter, kontextsensitiver Beantwortung. Wenn ein UserInnen-Name genannt werden sollte, musste man die Variable in den Ausgabeprompt reinschreiben. Ja, alles wurde von Hand und von Tastatur vorformuliert.
Es war halt ein Klassifikationsproblem, also die Leistung der KI lag darin, zu abstrahieren, von wenigen Utterances, von wenigen Beispielen zu lernen, wie ein bestimmtes Thema angesprochen werden kann, wie es ausgedrückt werden kann. Das war schon richtig KI, es war nur eben halt eine andere Art von KI, als was, was ihr seit 2023 jetzt die meisten Menschen darunter verstehen.
Genau, und das hat häufig zu Problemen mit KundInnen geführt, weil man von KI-Chatbots und KI-Voicebots bereits gesprochen hat. Ja, Alexa und Google Smart Speaker, das war ja dann zwischendurch auch die Ära, wo das Ganze nochmal total Fahrt aufgenommen hat. Und trotzdem musste man sehr viel erklären, dass dieser KI-Part, der damals für damalige Verhältnisse schon wahnsinnig mächtig und beeindruckend war aus computerlinguistischer Perspektive, trotzdem aber nicht diese Erwartungen erfüllen kann, die viele der KundInnen hatten.
Aber mit dem Vorteil, hohe Kontrolle über die Ausgabe gehabt zu haben, was manchmal ja auch richtig wichtig ist.
Das definitiv. Ja, das war auf jeden Fall ein Problem, was wir damals nicht hatten. Wobei auch das zum Teil also ja, das stimmt natürlich, die Antworten waren vorformuliert. Trotzdem habe ich kuriose Dialoge gelesen, wo der initiale Intent einfach falsch erkannt wurde. Du hast es gerade beschrieben, Klassifikationsproblem. Ja, und dann wurde der Intent falsch zugeordnet. Und dann hat die Antwort, die zwar vorformuliert war, schon irgendwie inhaltlich gepasst, sich aber leider auf ein ganz anderes Thema bezogen und deswegen vielleicht trotzdem eine völlige Fehlinformation kommuniziert.
Dann lass uns vielleicht mal ganz grundsätzlich anfangen. Wenn wir jetzt heute über Voicebots sprechen, worüber reden wir da eigentlich genau? Was ist ein Voicebot?
Grundsätzlich würde ich schon davon ausgehen, dass die meisten Menschen unter dem Begriff Voicebot auch den klassischen Telefonbot verstehen. Smart Speaker gibt es natürlich immer noch, aber die haben sich ja nicht in der Art und Weise durchgesetzt, dass das wahrscheinlich das vorherrschende Konzept wäre. Und ich würde heute auch davon ausgehen, dass der generelle Begriff Voicebot eben einen Telefonbot meint, der auch LLM-basiert ist. Also der halbwegs natürlich ohne vorgeschriebene Dialoge auskommt und eben UserInnen-Anfragen aus unterschiedlichsten Bereichen am Telefon beantwortet.
Ja, das mit den vorgeschriebenen Dialogen, also ich denke, das ist immer in bestimmten Bereichen eine sehr, sehr wichtige Ergänzung, aber ich gehe mit dir ganz komplett mit, wenn es darum geht, auch gerade allgemeinsprachliche Sachen, Smalltalk-Sachen oder sowas, das kann man natürlich komplett ungeskriptet dem LLM überlassen.
Genau, und ich würde eben auch davon ausgehen, dass das das generelle Verständnis ist. Und da kommen wir dann auch wieder an den Punkt, dass es natürlich total Sinn macht, bestimmte Antworten, bestimmte Bereiche immer noch sehr kontrolliert handeln zu wollen und vorgeben zu wollen. Und wir jetzt da auch wieder bei unseren KundInnen quasi die Erwartungshaltung so ein bisschen zurechtrücken müssen, an welchen Stellen das halt sinnvoll ist, komplett frei LLM-basiert zu arbeiten und wo wir eben noch eine gewisse Logik und eine gewisse Kontrolle haben wollen. Also da hat sich quasi diese Erwartungshaltung, dass das so ein super omnipotentes, smartes Tool ist, was einfach alle Fragen beantworten kann, das ist eher schlimmer geworden. Wobei schlimm da wahrscheinlich auch nicht das richtige Adjektiv ist.
Ja, ich überlege gerade, wenn ich eine Bank anrufe, sage, ich möchte wissen, wie ist mein Kontostand, dann brauche ich kein LLM, das mir das beantwortet, dann brauche ich eine Anbindung an das Backend-System. Apropos, wenn ich anrufe, viele Menschen denken ja beim Anrufen, wenn ich da jemand nicht einen Menschen, sondern einen Computer erreiche, immer noch an dieses, wählen Sie eins, wenn, wählen Sie zwei, wenn. Was war das und wie nennt man das und was ist jetzt aus deiner Sicht so der Hauptvorteil von den richtigen Voicebots?
Genau, das waren die klassischen DTMF-basierten IVRs, wobei IVR da auch vom Begriff gar nicht passt. Also das, was wir auch immer wieder merken, dass die Begrifflichkeiten da schon alleine relativ schwierig sind, weil IVR, Interactive Voice Response, ja, das mit dem Tastendruck, kann man diskutieren, ob das darunter fällt, aber das ist im Endeffekt das, was man kennt. Und lange Zeit hat das ja auch mehr oder weniger gut funktioniert. Das war auf jeden Fall das, was die Menschen kannten. Und da sieht man so eine ganz interessante Verschiebung auch, dass ja quasi dieser Tastendruck ersetzt wurde durch das, was dem am nächsten kommt, nämlich ein Wort. Also worum geht es? Jetzt in so einem Versicherungscase geht es um Ihre Schadensversicherung, Ihre Rechtsschutzversicherung, Krankenversicherung. Und dann sieht man das ganz stark. Okay, ich drücke jetzt nicht mehr eine Taste, ich sage ein Wort. Krankenversicherung. Und das ist natürlich auch eine Designfrage. Also man kann ganz viel auch über die Ausgaben von Bots beeinflussen, wie die Leute darauf antworten. Aber ja, das ist auf jeden Fall was, was wir gesehen haben. Bot-Talk haben wir das bezeichnet. Also ähnlich wie beim Baby-Talk, dass halt quasi die sich selbst als kompetentere Person einschätzend sich dem System oder bei einem Baby natürlich dem Kind anpasst und dann Sprachmuster adaptiert, von der man selbst glaubt, dass das ist, was mein Gegenüber am besten versteht.
Tatsächlich hatte ich im Podcast auch schon eine Gästin, mit der ich genau über dieses Thema Human-Computer Interface oder Interactions gesprochen habe. Mein Beispiel war damals eben halt auch die Navi im Auto, die, wenn ich sage, Navigation abbrechen oder sowas, mir halt in eine bestimmte Art und Weise geantwortet hat. Und ich habe gemerkt, dass ich über die Zeit das Vokabular meines Navis quasi aufgenommen habe und jetzt halt sage, Zielführung abbrechen oder sowas.
Super witzig, genau dieses Beispiel Zielführung abbrechen hatte ich auch sofort im Kopf, gerade wenn es ums Navi im Auto geht. Ja, da hatte ich auch, ich habe im Automobilbereich auch angefangen, da hatte ich genau diese Anekdote, die hat ein Kollege dann mal erzählt, dass er mit einem Bekannten im Auto saß, der sein neues Auto und ein neues Sprachsystem vorführen wollte und es nicht hingekriegt hat, das abzubrechen. Und dann hat der Kollege von hinten eine Zielführung abbrechen. Und das hat dann sofort funktioniert. Und ja, also das hat sich lange gehalten und das hält sich vor allem immer noch in den mentalen Modellen, in den Vorstellungen von Menschen, die halt heute bei Serviceanbietern anrufen und dann merken, oh Gott, das ist so eine Computerstimme. Computerstimme ist da auch ein Begriff, der häufig fällt in Interviews mit KundInnen. Genau, und dann verwenden sie diese Sprachmuster, die sie über die letzten Jahre gelernt haben oder als die Erfahrung gemacht haben, dass das für sie halbwegs erfolgreich funktioniert.
Ist ja auch nicht ganz verkehrt. Ich meine, ich kann natürlich auch anfangen, jetzt einen ganzen Roman zu erzählen, mache es dem Computer schwieriger und erhöhe die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht funktioniert. Und wenn ich merke, das funktioniert, wiederhole ich es.
Ja, genau. Es ist natürlich dann die Aufgabe des Systems und der Art, wie wir mit den Systemen umgehen, wie wir prompten, wie wir Logik aufbauen, dass wir vernünftig disambiguieren. Weil das ist gerade mit hauptsächlich LLM-basierten Systemen natürlich total schwierig. Weil was ein LLM tun möchte, ist eine Antwort zu generieren. Und wenn es nur ein Wort oder eine kurze Phrase Input bekommt, ist das dem LLM erstmal total egal, das antwortet. Und dann sagt man nur Haftpflichtversicherung und dann fängt das LLM an, alle Informationen zu diesem Thema loszuwerden. Dabei ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Person, die anruft, eine ganz konkrete Frage oder ein ganz konkretes Problem hat, sehr viel höher. Das heißt, wir müssen uns dieser Mechanismen bewusst sein, müssen das in unseren Designs abfangen und müssen dann eben, egal ob logikbasiert oder über das Prompting im LLM mitgeben, okay, wenn du nur ein Wort hast, frag doch nochmal nach, versuche konkreter zu werden, um vor allem die Zeit der Anrufenden zu schonen, aber letztlich natürlich auch die Token, die generiert werden.
Rate nicht, frage.
Ja.
Also zum Beispiel, wenn ich Vertrag sage, will ich Vertrag kündigen, abschließen, verändern. Ja, das kennt man ja alles.
Ganz genau.
Wenn ich jetzt überlege, Voicebot am Telefon und Chatbot, das ist ja erstmal grundsätzlich sehr ähnlich. Wie unterscheiden sich denn die beiden?
Wo unterscheiden sie sich nicht? Also wir können da auf ganz vielen Ebenen raufschauen. Es fängt häufig schon an bei der Intention der Nutzenden. Ein Chatbot ist überwiegend, also wir haben natürlich auch sowas wie WhatsApp-Chats, das ist dann nochmal so ein Zwischenmedium. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, das ist ein Chatbot auf einer Webseite, dann entscheide ich als nutzende Person ganz bewusst, ich möchte mit diesem Chatbot interagieren. Ich möchte den öffnen. Vielleicht geht er von alleine auf, aber auch dann habe ich die Option, nicht mit diesem Chatbot zu interagieren. Am Telefon habe ich die Option nicht. Ich habe mich schon entschieden anzurufen. Das war eine bewusste Entscheidung. Und jetzt hänge ich, unabhängig davon, ob ich das möchte oder nicht, in dieser Voicebot-Kommunikation. Und das macht schon mal was. Entscheide ich selber, ob ich mit einer KI interagieren will oder wird mir das vorgegeben? Genau, das ist schon mal der erste riesengroße Unterschied. Und dann geht es natürlich weiter. Wie wird kommuniziert? Gesprochene Sprache funktioniert anders als geschriebene Sprache. Und natürlich auch die Ausgaben. Ein Telefonat ist immer linear, es ist immer flüchtig. Was ich gesagt habe, was ich höre, kann ich nicht kontrollieren, kann ich nicht nachlesen. Das funktioniert im Chat anders. Und natürlich kann ich im Chat auch viel größere Mengen an Informationen aufnehmen.
Ich kann Bilder anbieten, ich kann Videos einbetten, ich kann Karten einbetten, ich kann so Karussell Elemente einbetten. Ich habe die Möglichkeit, Downloads anzubieten. Ich habe die Möglichkeit, Uploads anzubieten. Das ist ja alles so in der Form, auf der Kanalsprache, jetzt unabhängig von der Technik dahinter. Einfach, weil ich nur über Sprache kommuniziere, ist das alles ja nicht möglich.
Ja, mein Lieblingsbeispiel sind immer Terminbuchungen. In einem Chatbot kann man einfach ein Kalendertool aufpoppen lassen. Man sieht sofort die Verfügbarkeiten, man sieht alle verfügbaren Termine und kann mit einem oder maximal zwei Klicks, wenn man vielleicht die Woche noch wechseln muss, einen Termin buchen. Am Telefon, das wissen wir schon von Mensch zu Mensch, wie schwierig das sein kann. Ne? Man ruft beim Arzt an, ja, wann haben Sie denn Zeit? Und da wird es schon schwierig. Man muss nachdenken. Man muss gegebenenfalls vorher selber noch in den eigenen Kalender gucken. In der Zeit wartet die Person. Und dann das Hin und Her. Ja, grundsätzlich eher vormittags. Ach so, na, vormittags haben wir nur den Mittwoch. Na gut, da könnte ich aber auch nachmittags. Das ist kommunikativ eine Riesenherausforderung, die natürlich einen ganz anderen Aufwand bedeutet, als ein Kalendertool einzubinden und die UserInnen klicken zu lassen.
Wenn man mit Unternehmen spricht, kommen trotzdem viele Unternehmen erstmal so auf die Idee, ich habe ja einen Chatbot, kann ich den nicht einfach ans Telefon hängen? Warum ist das aus deiner Sicht kein guter Ansatz?
Genau das zu tun, was du gerade beschrieben hast. Also zu sagen, wir haben einen kompletten Chatbot, wir haben die Logik fertig, wir brauchen einfach nur den Kanal zu ändern, kann aus genau den Gründen, die wir eben schon besprochen haben, nicht einfach funktionieren. Das ist fast nahezu zum Scheitern verurteilt. Es sei denn natürlich, ich habe bereits einen Chatbot, der so darauf getrimmt ist, ohne zusätzliche Informationen auszukommen, der sehr kurze Antworten gibt. Das hatten wir bei ZipGet in dem Chatbot, den wir designt haben zum Beispiel, also unseren eigenen internen Chatbot, der UserInnen durch Probleme leitet. Ganz kurze Fragen, ganz kurze Antworten, nur ja, nein, ist das Fax schon angeschlossen? Das würde zum Beispiel auch am Telefon funktionieren. Also es gibt tatsächlich einzelne Dialoge, die funktionieren. Das ist aber die absolute Ausnahme. Ansonsten haben wir genau die Probleme, dass die Antworten zu lang sind, dass das nicht ideal auf Nachfragen getrimmt ist. Und das ist nur der Inhalt, die inhaltliche Komponente. Davon abgesehen muss man beim Voice-Kanal viel, viel mehr einstellen, viel mehr bedenken. Man muss sich mit Themen wie Barge-In und Turn-Detection auseinandersetzen. Und wenn man das nicht tut, dann wird die Experience wahrscheinlich relativ unzufriedenstellend.
Barge-In, was bedeutet das?
Das bedeutet, dass man den Chatbot unterbrechen kann, während er spricht, also den Voicebot in dem Fall. Genau.
Und Turn Detection?
Turn Detection, das hängt sehr eng miteinander zusammen. Das bedeutet quasi, dass das System anhand verschiedener Marker erkennt, wenn ein Input oder ein Output beendet ist. Das ist gar nicht so einfach. Für uns Menschen ist das was sehr Natürliches. Wir kommunizieren wahnsinnig viel über gesprochene Sprache, die meisten von uns. Und wir merken häufig gar nicht, wie viel Überschneidung da stattfindet. Dass ich bereits anfange, auf deine Frage zu antworten, während du noch die letzten Silben sprichst. Es gibt auch sowas wie Backchanneling, dass man während eine Person spricht, so Interjektionen äußert. So, aha, ja, total. Und man möchte die Person überhaupt nicht unterbrechen. Das ist gar kein Turn, der quasi eine semantische Information enthält, die auf die eingegangen werden soll. Und genau diese beiden Aspekte in Kombination. Was ist wirklich ein Turn, also eine Sprachausgabe, die abgeschlossen ist, auf die jetzt reagiert werden soll? Und kann ich das während der Bot spricht tun oder eher nicht?
Das ist eben halt auch der Unterschied zum Chatbot, wo ich dann die Enter-Taste drücke oder Senden drücke. Und hier muss der Chatbot der Voicebot versuchen zu erkennen, die Äußerung ist zu Ende, ich soll jetzt reagieren. Und natürlich eine besondere Herausforderung ist, auch wenn Menschen plötzlich mitten im Satz anfangen nachzudenken, weil sie gerade die Antwort nicht weiter wissen. Und der Voicebot jetzt denkt, ja, jetzt ist er fertig. Also reagiere ich mal.
Ja, genau das.
So Hintergrundgeräusche, Störgeräusche, Hintergrundlärm, schlechte Verbindung, sind das auch Sachen, die da noch mit reinspielen?
Definitiv. Wobei Hintergrundgeräusche, wenn es ein reines Rauschen ist, da spielt uns die Technik sehr in die Hände durch diverse Filter und Rauschunterdrückung. Das funktioniert mittlerweile ziemlich gut. Schwierig wird es, wenn gesprochene Sprache im Hintergrund ist. Ich wohne in Berlin, ich arbeite in Düsseldorf und pendel da sehr viel und ja, habe häufig die Situation, dass ich an Bahnhöfen stehe und irgendwie kurz telefoniere oder in der Meet bin. Und das ist quasi unmöglich, dann für das System zu unterscheiden. Spreche ich gerade noch oder ist das gerade die Lautsprecherdurchsage? Und das ist natürlich für einen Voicebot dann genauso schwer zu unterscheiden. Und gerade wenn wir ein LLM verwenden, haben wir auch schon kuriose Fälle gehabt, wo dann der Voicebot versucht, irgendwie eine sinnvolle Antwort aus der UserInnen-Eingabe und der Ansage vom Bahnhof zu formen. da ist dann wenig Möglichkeit, dass das noch zum Erfolg führt.
Ja. Es gibt ja auch noch andere Aspekte. Wenn ich einen Chatbot habe, kann ich zurück scrollen, kann nochmal lesen, ich kann meiner Geschwindigkeit lesen. Es ist beim Voicebot anders. Das heißt, es gibt immer so die Ausgabe. Ich kann sie vielleicht unterbrechen, wenn ich ein Barge-In erlaube, aber ansonsten gibt es ja auch menschliche Beschränkungen. Ich hatte mit Dr. Lisa Precht schon darüber gesprochen, einer promovierten Psychologin, die gesagt hat, ja, Menschen können sich im Ultra-Zugurzeitgedächtnis auch nur so 5 bis 9 Informationseinheiten merken. Das heißt, wenn ich eine sehr lange Ausgabe, Sprachausgabe mache beim Voicebot, dann vergisst der Mensch, der zuhört, vielleicht am Ende schon, was am Anfang gesagt wurde.
Absolut. Da kommen dann auch solche Aspekte wie Primacy-Recency-Effekte. Also ich merke mir als Mensch besonders gut, was zum Anfang einer Aussage passiert und zum Ende. Manchmal auch nur eins von beidem, je nachdem. Wenn der Anfang schon so relevant und wichtig ist, kann das sein, dass mein Denken schon anfängt und der Rest verschwimmt dann irgendwie so, weil ich gar nicht mehr richtig konzentriert bin. Da haben wir früher auch ganz aktiv drauf geachtet, wenn wir die Ausgaben geschrieben haben. Wichtige Antworten oder wichtige Informationsteile eher zum Ende, die Frage zum Ende. Gucken, dass wirklich die Frage abschließt, damit der Mensch nicht schon anfängt zu reden. Mhm. Und ja, jetzt müssen wir diese Aspekte überwiegend immer noch wirklich, wenn wir LLM-basiert arbeiten, reinschreiben. Also versuchen, genau das ja vorzuformulieren, dem LLM als Handlungs- und Formulierungshinweise mitzugeben. Und nur weil wir das super dediziert beschreiben, heißt das noch lange nicht, dass es immer funktioniert.
Und ich meine, das Gespräch als solches verändert sich. Ich habe mehr kürzere Äußerungen, mehr Turns, mehr Wechsel des Sprechenden und kürzere, prägnantere Antworten. Das heißt, auch die Art und Weise des Dialogs sollte sich dem Medium anpassen.
Absolut, genau. Ja, und auch viel mehr mit Rückfragen arbeiten. Also bei einem Chatbot ist es überhaupt kein Problem, auch mal mehr Informationen auszugeben. Beim Voicebot möchte man nachfragen, möchte man Listen in einer bestimmten Formatierung ausgeben, möchte man gucken, wie man Informationen, die man jetzt wirklich nur in einem Blog ausgeben kann, trotzdem nochmal runtergebrochen werden. Und genau deswegen, ja, genau das, was du beschreibst, viel mehr hin und her, viel mehr Nachfragen, versuchen, die Antwort über den Frageteil schon so runterzubrechen, dass man dann sehr präzise antworten kann.
Ja, du hattest auch vorgeschlagen, das Thema Voicebot stärker mit Customer Experience zu verbinden. Warum ist dir das so wichtig?
Häufig ist es ja tatsächlich so, dass Voicebots in einem Customer Experience Kontext auftreten oder eingesetzt werden. Das sehen wir auch bei Zipgate ganz stark. Das sind immer noch überwiegend klassische Service Use Cases, die unsere KundInnen über Chatbots abdecken wollen. Und dann macht es natürlich total Sinn, das Ganze kombiniert zu betrachten und ein Voicebot nicht isoliert einfach irgendwo hinzusetzen, sondern den als Teil der gesamten Customer Experience Strategie zu betrachten. Gerade auch, und da sind wir wieder bei dem Punkt Voicebot, Chatbot, es ist natürlich super frustrierend, wenn ich mich bereits mit einem Chatbot auf einer Webseite ausgetauscht habe als Userin, merke, ich komme nicht zu dem Ergebnis. Dann rufe ich bei der Hotline an, das ist ja häufig so eine klassische Eskalationsstrategie und dann bekomme ich exakt dieselben Antworten, muss nochmal genau die gleichen Informationen liefern. Super frustrierend. Genauso ist es, wenn ich bereits Informationen geteilt habe zu meiner Buchungsnummer, zu meiner Person, gemerkt habe, okay, dieser Chatbot, der kann mich identifizieren, der hat Informationen über mich und dann fängt das Ganze am Telefon nochmal von vorne an oder weil das Backend einfach nicht genauso funktioniert, merke am Telefon, oh, der kann das jetzt alles nicht. Ja, deswegen macht es total Sinn, die gesamte Customer Journey auch über die unterschiedlichen Kanäle im Blick zu halten und entsprechend zu designen.
Was muss der Voicebot tun oder sein oder haben oder können, damit er positiv wahrgenommen wird und vielleicht das Vertrauen ins Unternehmen eher stärkt als schwächt?
Ja, diese Frage ist sehr berechtigt und sehr häufig gestellt. Häufig erwarten dann, glaube ich, KundInnen auch, dass man so eine ganz lange Liste hat an Möglichkeiten, was man über die Stimme und die Formulierungen alles bewirken kann. Ich würde sagen, das Einzige, was wirklich zählt, ist, dass der wirklich Probleme löst, dass er wirklich Antworten hat. Und auch wenn er das nicht hat, das haben wir, die Erfahrung haben wir auch bei Chat und Voicebots gemacht, ganz transparent ist, alles klar, weiß ich nicht weiter, aber ich habe eine Lösung. Du kommst sofort zu der Mitarbeiterin, zu dem Mitarbeiter, die dir weiterhelfen kann. Oder ich schicke dir einen Link. Also ohne halt diese großen Erklärungen von, das tut mir leid, ich lerne noch, vielleicht können wir ja. Nee, ganz klar, ganz transparent, okay, ich komme hier an meine Grenzen, aber ich habe für dich den Ausweg und den nächsten Schritt schon vorbereitet, um da halt den UserInnen den Mental Load abzunehmen, dass sie selber überlegen müssen, ach, Chat hat vielleicht schon nicht funktioniert, jetzt hat es am Telefon auch nicht geklappt, ja, was mache ich denn jetzt? Also entweder der Bot kann wirklich selber Ende zu Ende die Probleme angehen, die Informationen teilen, oder aber ohne viel hin und her direkt auf den nächstbesten funktionierenden Kanal verweisen.
Das heißt, wenn man zum Beispiel jetzt ein Unternehmen hat, das den Voicebot einsetzt und das Unternehmen hat auch Menschen, die ans Telefon gehen können, dass dann natürlich auch weiterverbunden wird an Menschen und derjenige aber auch schon informiert wird, was gelaufen ist.
Ganz genau. Also gleiches Prinzip, wie das, was ich gerade für Chat und Voicebot quasi Informations-Handover beschrieben habe, das auf jeden Fall auch. Auch deswegen ist es so wichtig, da wirklich diese Customer Success Perspektive einzunehmen. Wenn ich dem Bot schon alles erzählt habe und das Gleiche dann nochmal tun muss, ist das keine gute Erfahrung. Und vor allem, wir haben ja die Transkripte. Also es ist ja so, dass zwangsläufig das, was UserInnen mit dem Bot kommunizieren, festgehalten werden muss, zumindest in den meisten Voicebot-Systemen. Und das dann weiterzugeben und kurz aufzubereiten, damit der Mensch am anderen Ende sich auf den Call vorbereiten kann und weiß, worum es geht, ist absolut wichtig.
Das sehe ich genauso. Du hattest eben gesagt, ja, dann schicke ich einen Link. Das ist genau der Punkt. Es gibt jetzt beim Voicebot, weil es eher halt nur Kanalsprache gibt, trotzdem ist ja manchmal wichtig, dass man was Schriftliches hat, dass weitere Informationen verschickt werden. Das heißt, man muss dann auf einen anderen Kanal wechseln. Welche Möglichkeiten gibt es denn beim Voicebot da, typischerweise?
Also das Einfachste ist, und da sieht man aber auch, wie viel Logik und wie viel Handarbeit trotzdem immer noch hinter einem funktionierenden Voicebot steckt, einmal eine Abfrage zu machen, ruft mich die Person gerade von einem Handy an, von einer Handynummer, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man einfach eine SMS schicken kann. Auch da ist es super relevant und wichtig, weitere Friction zu vermeiden. E-Mail kommt einem immer schnell in den Sinn, zu sagen, ah, ich schicke das nochmal per E-Mail. Das funktioniert aber nur, wenn der Voicebot bereits die E-Mail-Adresse hat, weil er zum Beispiel CRM-Zugriff hat. Zu sagen, ich schicke dir das per E-Mail und dann eine E-Mail-Adresse diktieren zu lassen von einer Person, die jetzt nicht gerade Laura Grimm heißt, das ist erfreulich einfach, aber für die allermeisten Personen ist das sehr viel schwerer und da muss man gut abwägen, ob der Kanal-Switch dann wirklich Dinge vereinfacht, Dinge schneller macht oder vielleicht sogar Gefahr läuft, eine neue Frustration zu produzieren.
Ja, ganz klar. Insofern ja, da ist das SMS-Versand wahrscheinlich eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Gibt es noch andere? Ich meine, was weiß ich, kann ich vielleicht eine URL diktieren oder?
Wenn sie sehr kurz ist, ist das auf jeden Fall eine Option. Und auch da, und da sind wir wieder bei der Handarbeit, wenn ich irgendetwas diktieren möchte, von dem ich nicht davon ausgehe, dass die Person das sofort abspeichert. Also bei uns zum Beispiel, schau einfach mal auf zipgate.de. So, das ist was, da kann man von ausgehen, dass das Menschen abspeichern können und dass das in den von Lisa Precht benannten 5 bis 9 Informationsinhalten beibehalten werden kann. Aber alles darüber hinaus sollte man auch sicher gehen. Ich würde Ihnen gerne was diktieren. Haben Sie gerade einen Browser offen? Haben Sie was zu schreiben? Und auf keinen Fall einfach losdiktieren und davon ausgehen, dass die Person gerade in einem Zustand ist, wo sie das gut aufnehmen und einsetzen kann.
Es geht ja gerade auch dann, ich meine, man kann dann auf eine Webseite referenzieren, wenn es allgemeine Informationen sind. Wenn es um personalisierte Informationen geht, heißt es ja auch, dass der Mensch sich vielleicht am Telefon beim Voicebot vorher authentifizieren muss, also nachweisen muss, dass er derjenige ist, der behauptet zu sein. Das ist ja beim Chatbot mit Benutzer aber Passwort oder sowas ja noch viel einfacher. Wie macht man sowas beim Voicebot?
Da gibt es ja auch schon länger Versuche, das über Voice-IDs zu lösen, über die Stimme. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin mir gar nicht sicher, ob das irgendwo so wirklich erfolgreich und produktiv im Einsatz ist. So, bei den gängigen Voicebots, die ich kenne, ist das auf jeden Fall noch nicht gang und gäbe.
Magst du noch mal kurz erläutern, Voice-ID für die Hörer, die nicht wissen, was das ist?
Auf jeden Fall. Jede Stimme ist einzigartig. Das ist quasi wie ein Fingerabdruck, ein auditiver Fingerabdruck, über den man eben relativ klar ausmachen kann, ob die Person am anderen Ende der Leitung auch wirklich die Person ist, die diese ID schon mal irgendwo hinterlegt hat. Also das gehört dazu. Man muss das irgendwo hinterlegt haben, genauso wie Fingerabdrücke. Ansonsten bringt einem das auch nichts, irgendeinen Fingerabdruck zu haben. Und ja, jetzt haben wir dann natürlich verschiedene Herausforderungen. Alleine Voice-Cloning bietet da nochmal eine ganz neue Schwierigkeitsstufe, weil mittlerweile das so gut funktioniert, dass diese Einzigartigkeit da gegebenenfalls auch nicht mehr gewährleistet werden kann. Und genau, man muss halt diese Stimme eingesprochen haben irgendwo, die muss hinterlegt worden sein. Da möchte man natürlich auch den EU-AI-Act im Hintergrund haben oder im Hinterkopf, dass biometrische Parameter nochmal besonderer Sicherheit unterliegen. Genau, deswegen, das ist eine theoretische Möglichkeit zur Identifizierung, aber definitiv nicht die praktikabelste in der Praxis. Ansonsten ist das Sinnvollste, immer verschiedene Faktoren zu kombinieren. Auch da die Möglichkeit zu gucken, kenne ich die Nummer, die mich gerade anruft als System, dann ist das schon mal ein Faktor. Dann nochmal die Postleitzahl, das Geburtsdatum abzugleichen. Genau, und das in Kombination kann dann als Authentifizierung gewertet werden. Da möchte man aber auch gerne gucken, dass man für unterschiedliche oder unterschiedlich sensitive Informationen auch unterschiedlich strikte Authentifizierung vorsieht.
Auf alle Fälle. Das Thema ist ja natürlich auch gerade dann, wenn ich nicht gerade alleine im Raum bin und dann irgendwelche, ich sag mal Pins oder sowas diktiere, dann könnten sie ja gehört werden. Und wenn ich immer die gleichen Fragen stelle, dann könnten die Antworten gehört werden. Und der im Raum sich befindende Person könnte ja dann später das gleiche Telefonat nochmal führen und genau die gleichen Informationen auch nochmal sagen.
Genau, ja. Also das kommt noch zusätzlich hinzu. Auch das muss man immer im Hinterkopf behalten. Kontext ist am Telefon viel, also räumlicher Kontext, viel relevanter. Wir hatten das vorhin schon beim Thema Bahnansage oder Hintergrundgespräche, die stattfinden. Aber genauso in die Richtung, dass man gar nicht möchte, dass das, was man am Telefon bespricht, unbedingt gehört wird.
Das war der erste Teil unseres Gesprächs über Voicebots und warum sie weitaus mehr sind als Chatbots mit Sprachausgabe. Wir haben erfahren, dass am Telefon eigene Regeln gelten. Menschen sprechen spontaner, machen Pausen, unterbrechen, rufen aus lauten Umgebungen an oder erwarten sehr schnelle Hilfe. Genau deshalb benötigen Voicebots ein eigenes Dialogdesign, kurze, klare Antworten, sinnvolle Rückfragen, gute Systemanbindung und einen sauberen Übergang zu anderen Kanälen oder zu Mitarbeitenden. Ebenso wurde klar, Vertrauen entsteht nicht allein durch eine besonders schöne Stimme, sondern vor allem dadurch, dass der Bot wirklich hilft, Grenzen transparent macht und den nächsten sinnvollen Schritt anbietet. In der nächsten Folge geht es weiter mit dem zweiten Teil des Interviews mit Laura Grimm. Dann sprechen wir darüber, was Unternehmen vor der Einführung eines Voicebots klären sollten, welche Anwendungsfälle sich besonders eignen, wo typische Stolperfallen liegen und wie sich Voicebots in den kommenden Jahren weiterentwickeln könnten. Wenn Sie prüfen möchten, ob Voicebots, Chatbots oder KI-Assistenten auch in Ihrer Organisation sinnvoll eingesetzt werden könnten, sprechen Sie uns gerne an. Asono unterstützt Unternehmen und Verwaltungen dabei, passende Einsatzfälle zu identifizieren, Dialoge nutzerfreundlich zu gestalten und KI-Lösungen praxisnah umzusetzen. Weitere Informationen dazu finden Sie in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Chatbots und KI.